Ja. Herzlich willkommen in der Lounge für Heilung. Und normalerweise, wenn ich über Heilung erzähle, fange ich mit der Geschichte an, wie ich überhaupt zur Heilung kam. Ich kam nämlich ursprünglich aus dem Businessbereich, hatte mit Spiritualität gar nichts am Hut. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube 2005 war es, mit einem guten Freund nach Brasilien in den Dschungel, weil er Metastasen hatte, und zwar überall im Körper. Und er hatte wirklich nicht mehr viel Zeit zum Leben, und es war seine letzte Hoffnung, dort zu einem Heiler zu fahren. Und ja, wir hatten 2 Wochen, die waren unglaublich intensiv, und ich habe dort sehr, sehr viel Heilung erlebt, was mein wissenschaftlicher Verstand nicht geglaubt hat im ersten Moment. Aber auch mein Freund wurde damals geheilt. Und die Krankheit ist dann im Stillstand gewesen für bestimmt 7 Jahre, bevor er dann komplett geheilt wurde. Und das Ganze nur durch Energie oder durch andere Methoden, die er angewandt hat. Völlig ohne Schulmedizin. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich musste einfach wissen, warum das funktioniert. Ich habe es eigentlich immer noch nicht richtig geglaubt und bin dann deshalb durch die ganze Welt geflogen, habe ganz viele Heiler besucht, war bei Schamanen, bei Maya-Ältesten, bei Zen-Mönchen, und eigentlich wollte ich beweisen, dass es das gar nicht geben kann. Das ging einfach nicht in meinen wissenschaftlichen Kopf rein. Und ja, aber am Ende ist es tatsächlich so ausgegangen, dass ich gemerkt hatte, dass ich selbst diese Fähigkeiten hatte zur Heilung und dass ich selbst ein sehr tiefer Kanal bin. Und ja, heute ist es so, dass ich zwar immer noch die Business-Seite habe, aber pro Monat bestimmt 100 Heil-Sessions noch zusätzlich habe. Und davon wollte ich heute erzählen, alles, was ich auf diesem Weg so mitgenommen habe und gelernt habe, wie Heilung geschieht, was die Grundlagen sind, die Ursachen dafür, wie man auch Selbstheilung anstoßen kann und am Ende dann auch, wie energetische Heilung funktioniert. Das wollte ich heute einfach mit euch teilen. Und ihr könnt auch gerne zwischendurch Fragen stellen, wenn was hochkommt. Ja. Okay. Ja, es gab verschiedenste Studien der Weltgesundheitsorganisation, WHO, World Health Organization, die sehr bekannt ist. Und in den Studien gab es unterschiedliche Ergebnisse über die Ursache von Krankheiten. Und Hauptursache war tatsächlich zwischen 84% und 95%, je nach Studie, irgendwo in dem Bereich, lag die Hauptursache bei Stress. Was kaum jemand sich vorstellen konnte, weil unser Gesundheitssystem ist gar nicht darauf ausgerichtet. Es wurde bewiesen, dass Stress die Ursache ist, aber wir werden trotzdem mit Pillen zugeworfen und konzentrieren uns kaum auf den Stress, um in Heilung zu kommen. Und das war schon mal die erste große Erkenntnis, die ich hatte, dass die Krankheit mit Stress korreliert. Und ja, was passiert bei Stress? Ich glaube, ich setze mich mal nach oben. Bei Stress wird sofort der Sympathikus im autonomen Nervensystem getriggert. Wir haben also hier hinten ein autonomes Nervensystem, das wirklich willkürlich funktioniert, je nachdem, was wir wahrnehmen. Und in dem Moment, wenn unsere Sinne eine gefühlte Bedrohung im Außen wahrnehmen, wird dieser Sympathikus aktiviert, weil der Sympathikus für Kampf oder Flucht ausgelegt ist. Wir haben den schon von Neandertalerzeit. Wenn irgendwo der Löwe da war, Sympathikus und Stressreaktionen im Körper. Alle Reaktionen, die dann kommen, sind, um mit dem Stress auch umzugehen und um mit der Gefahr umzugehen. Das heißt, wenn wir in Kampf oder Flucht gehen, dann passiert erstmal, dass der Herzschlag schneller läuft, weil ich brauche ja jetzt Blut entweder in den Armen oder in den Beinen. Ich muss entweder wegrennen oder ich muss zuschlagen. Also wird der Blutkreislauf erhöht, mein Herz schlägt schneller. Dann gibt es eine zweite Reaktion, und diese Reaktion ist Verspannung. Ich muss nämlich die Muskeln anspannen, um zu kämpfen oder zu rennen. Also ziehe ich oftmals die Schultern hoch und bin einfach mehr in Anspannung, wenn ich eine Gefahr von außen wahrnehme. Und dann geht mein Atem flacher. Das ist die nächste Reaktion. Insgesamt werden sehr viele Hormone ausgeschüttet. Adrenalin und Cortisol sind die 2 wichtigsten Hormone. Und in dem Moment, wo die ausgeschüttet sind, geschehen eben diese ca. 22 Reaktionen, die man gezählt hat. Und der Körper bereitet sich jetzt also vor auf den Kampf oder auf die Flucht. Und was die wenigsten wissen, wenn der Körper tatsächlich in Richtung Kampf oder Flucht geht, dann hat er nicht mehr die Energie, um zum einen in Verdauung zu gehen. Verdauungsapparat schaltet in dem Moment ab. Dann schaltet die Lust ab, also Sexualität schaltet ab, weil wenn ich gegen den Löwen kämpfe, muss ich nicht meine Sexualkraft noch anheizen. Und die dritte Reaktion ist das Immunsystem. Schaltet sofort ab, bis zu 5 Stunden sogar. Und das ist der entscheidende Punkt, warum Stress der Hauptfaktor für Krankheiten ist. Weil in dem Moment, wo der Körper immer wieder mit diesen Hormonen Adrenalin, Cortisol zu tun hat, schaltet einfach das Immunsystem ab. Und Dinge oder Krankheiten, Bakterien, Viren, die normalerweise ganz einfach wieder bekämpft werden können oder wo es ganz einfach wieder in Heilung gehen würde, können nicht entfernt werden, weil das Immunsystem gar nicht arbeitet in diesem Moment. Und das ist so ungefähr der Hauptzusammenhang. Und das, was ich so am schnellsten verstanden hatte. Menschen, die sehr im Stress sind, sind einfach auch viel schneller in Krankheit, weil sie sich selbst nicht dagegen wehren können. Die Selbstheilungskräfte sind nicht aktiviert in dem Moment. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die nächste Frage, wenn Stress der Hauptfaktor ist, dann könnte ich doch auch mal mein Leben anschauen und schauen, wo ist denn Stress in meinem Leben? Das ist ja die erste Art der Heilung, indem ich schaue, was in meinem Leben macht mir Stress. Vielleicht ist es der Mann zu Hause, der die Socken immer in die Ecke wirft. Oder die Frau. Oder vielleicht ist die Arbeitsstelle nicht die ideale Arbeitsstelle, vielleicht bin ich da nicht in dem Sinn, dass ich keinen Sinn drin finde, was ich tue. Das ist auch wieder eine ganz große Baustelle, wo sich viel tut. Ja, es gibt so viele Bereiche im Leben, wo man in Stress kommen kann. In dem Moment, wenn ich gegen irgendetwas kämpfe, wenn ich irgendwas nicht annehmen kann, was im Leben gerade vor mir ist, geht der Körper in Stress, weil er sich dann wehren muss, weil er dann irgendwelche Aktionen machen möchte, um da wegzukommen oder sich zu wehren. Das heißt, jede Krankheit, die hochkommt, löst erstmal die Frage aus, wie geht es mir gerade? Gibt es irgendwo in meinem Leben Punkte, die mich etwas stressen? Oder wenn jemand mit Krankheit zu mir kommt, ich mache viel Coaching und Unteilung, wenn jemand mit Krankheit zu mir kommt, ist die erste Frage, was ist genau im letzten halben Jahr vor der Krankheit geschehen? Also auch da sollte man zurückschauen, weil viele haben chronische Krankheiten oder Krebs oder wirklich schlimme Sachen. Aber wenn man wirklich tief schaut, dann ist in dem Zeitraum vor der Krankheit oftmals irgendwas im Leben passiert. Meistens ein schwereres Trauma oder der Vater ist vielleicht gestorben oder man hat den Job verloren oder es gab Krach in der Beziehung. Wenn man dann wirklich tiefer schaut, gibt es meistens Punkte, die man findet in dem Bereich. Ja. Also da ist schon mal der erste Gedanke. Was ist genau geschehen? Wie ist mein Leben? Wo habe ich Stressfaktoren im Leben? Und wenn ich die Stressfaktoren beheben kann, dann ist schon mal Heilung eingeläutet. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Gibt es zu dem Thema Stress im Körper, Adrenalin, Cortisol, Kampf oder Flucht, gibt es da jetzt schon Fragen dazu?
Gibt es nicht noch die dritte Möglichkeit, dass der Körper erstarrt?
Freeze, ja. Die habe ich jetzt nicht erwähnt. Das ist im Trauma besonders oft der Fall. Wenn ich eine ganz harte Situation für mich habe, wo ich denke, wow, das ist sehr gefährlich für mich, dann kann der Körper nicht mehr reagieren und dann kommt so eine Art Freeze-Zustand. Dann kommt eine Schockstarre. Und dieser Schock, der bleibt dann auch im Körper. Ich glaube, die Antilopen sind es. Wenn die vom Löwen gejagt werden, kann man ganz genau in der Wildbahn schauen, wie sie, nachdem die Gefahr vorbei ist, wie sie sich dann einfach nur so hinstellen und 1 oder 2 Minuten lang schütteln. Und damit wird dieses Trauma, das im Körper drin ist, automatisch wieder freigelegt. Aber wir Menschen können das nicht machen. Wir können nicht, wenn wir mit dem Chef diskutieren, der vor uns steht, sagen, Moment mal kurz, und uns dann ausschütteln. Theoretisch geht's, aber macht wahrscheinlich niemand. Ja. Also von daher ist das bei uns ein sehr starker Faktor, dass Traumas im Körper bleiben, über lange Jahre möglicherweise. Natürlich auch schwierige Sachen wie Missbrauch oder ähnliches. Missbrauch wird oftmals auch verdrängt. Es ist dann so viel Schock da, dass auch alles im Bewusstsein verdrängt wird. Ja.
Machst du denn noch keinen großen Unterschied zwischen äußeren Stressoren, wie als Reize Stress auslösen, und inneren Stressoren, wie Gedanken und Erinnerungen? Machst du da einen großen Unterschied oder der Körper macht nicht einen Unterschied oder ist das egal, ob von außen der Chef mich gerade attackiert oder ich innerlich an den Chef denke?
Letztendlich ist der Stress immer hausgemacht. Es gibt keinen richtigen Stress von außen. Sondern der Stress entsteht in dem Moment, wenn ich die Situation bewerte. Ich nehme die Situation wahr, jemand spricht laut und dominant, dann sehe ich das und höre das natürlich. In dem Moment wird sofort verglichen mit dem hinteren Teil des Gehirns. Dort sind alle Erinnerungen, die ich jemals hatte. Und wenn tatsächlich Situationen in meinem Leben waren, in denen ich gemerkt hatte, wow, das war schmerzhaft, wenn jemand so gesprochen hat und so laut und so dominant war, das hat schlechte Folgen für mich gehabt, dann kommt sofort diese Reaktion Adrenalin, Cortison. Und dann die ganzen Reaktionen, die ich eben beschrieben hatte, dass ich dann wirklich in Kampf oder Flucht gehe. Jemand, der diese Erinnerung nicht hatte, der vielleicht ganz liebevolle Eltern hatte, wo der Vater nicht so dominant war, der wird ganz anders reagieren, wenn der Chef lauter spricht. Das heißt, es ist immer ein Abgleich und der Stress selbst geschieht automatisch im Inneren, je nachdem, welche Erfahrungen ich in meinem Leben hatte und wie ich schon an mir gearbeitet habe. Da komme ich später nochmal zu. Und deshalb sind auch Gedanken natürlich immer der Auslöser, dass das Gedanke kommt hoch. Achtung, Gefahr, Gefühl sieht nach, Wut oder Angst und dann kommen die Reaktionen. Jetzt hatte die Dame im Blau noch eine Frage.
Eine eigene Erfahrung. Und zwar, es gibt ja auch viele Dinge, also ebenso Themen, die sind also die bereiten einen Stress aufgrund von Erfahrung, aber sind jetzt keine Traumas. Und irgendwie, man versucht es zu bearbeiten, und es geht ja auch stückweise, weil die Seele gar nicht immer reicht, ist das jetzt alles aufs Mal zu machen. Das hat ja seinen Zyklus. Und eines Tages sagt ihr aber so, jetzt ist gut, jetzt habe ich mal alles, was ich kompensiere, muss ich ja mit was anderem ausgleichen. Und das ist auch wieder Stress. Und eines Tages sagt sie so, jetzt ist gut, du bist an dem Punkt, wo es weitergeht, jetzt bitte, entweder ich werde hier krank, damit du es merkst, körperlich, oder das ist jetzt deine Chance hier, das mal, ich will es, sagt dein Körper, du es für mich nicht mehr weitertragen.
Ja. Ja, in dem Moment, wenn wir wirklich vom Verstand nicht mehr können, dann ist das Leiden so groß, dass wir in der Regel automatisch Auswege suchen. Und dann vielleicht zum Heiler gehen oder mal eine Internetrecherche machen. Also Leiden an sich bringt uns ja immer dazu, Lösungen zu finden.
Ja, ich meine, und dann wird der Körper auch krank.
Dann bitte?
Dann kann der Körper aufgrund dessen auch krank werden, weil irgendein Loch braucht es, wo es rausgeht.
Aufgrund Leiden? Oder aufgrund wessen?
Aufgrund von gelösten alten Geschichten, die irgendwann nicht mehr kompensiert werden.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, auch da kann der Körper dann natürlich krank werden. Es frisst sich so lange rein, Gedanken kommen, bewegen sich um das Thema, Gefühle entstehen und wenn das nicht gelöst wird, dann kann es auch auf den Körper gehen, jederzeit. Ja.
Also nicht wissen Sie, ich selber verstehen, sich eigentlich die Stressfaktoren, denke ich, auf diese Füllbindung, die Erfahrung hier auf, diese Entwicklungsraum haben.
Das ist absolut richtig, ja. Und zwar sind die wichtigsten Zeiten im Leben eines Kindes zwischen Geburt und 6 Jahre, wobei zwischen 0 und 2 Jahren der Schwerpunkt liegt. Wenn in diesem Zeitraum keine sichere Bindung da ist zu den Eltern, dass vielleicht die Eltern Alkoholiker sind oder die Mutter weg ist oder man wird ins Krankenhaus für 6 Wochen gesteckt oder plötzlich fehlt die Mutter, weil die Mutter ins Krankenhaus muss. Das sind alles sehr, sehr tiefe Bindungsstörungen. Und aus diesen Bindungsstörungen heraus ist der Körper so gebrieft, also das ist dann die Erfahrung, die ich immer mitschleppe in meinem Leben, die aber dann in jeder Beziehung Auswirkungen hat. Wenn also so eine Bindungsstörung als Kind schon da war, weil vielleicht meine Mutter längere Zeit weg war, dann ist die Tendenz da, dass ich die Abwesenheit meines Partners oder wenn der Partner alleine weg ist, wenn er mich alleine lässt und eigene Dinge macht, ist dann so viel stressig, dass Eifersucht hochkommt und dass ich dann einfach automatisch reagiere, weil ich nicht die sichere Bindung habe, weil ich Angst habe, jemanden zu verlieren. Und deshalb kommen die meisten Erfahrungen, die uns heute triggern, aus diesen frühkindlichen Erfahrungen. Und deshalb ist auch ganz schön, wenn man da nochmal reinschaut, weil das ist wirklich die Basis von allem, was heute da ist. Und es heißt nicht, dass unsere Reaktion auch immer gerechtfertigt ist. Jeder würde hier anders reagieren, wenn hier jemand reinkommen würde, der vielleicht eine Pistole in der Hand hat. Je nachdem, was wir jetzt schon erlebt haben zu diesen ganzen Themen. Jeder reagiert anders aufgrund seiner Erfahrungen. Da komme ich am Ende nochmal dazu. Wir glauben, wir hätten einen freien Willen, aber wir sind nicht wirklich derjenige, der entscheiden kann und der handeln kann. Die Reaktionen kommen einfach automatisch anhand unserer Gene oder unserer ganzen Erfahrungen und Konditionierungen. Deshalb braucht man sich auch nicht selbst vorwerfen, dass man jetzt vielleicht überreagiert hat. Wir können nicht anders reagieren, weil unser Körper alles abgestimmt hat, was jetzt passiert, mit dem, was vorher schon mal war. Und dann kommt die Reaktion automatisiert. Wir brauchen uns da keine Vorwürfe machen. Das ist ein Automatismus, der da ist, an der Stelle. Ja. Mhm. Mhm. Doch, dazu komme ich gleich. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Genau. Also das Wichtigste ist letztendlich, dass die Krankheit verstanden wird. Es gibt sehr viele Studien über Gesundheit und über Heilung. Und da wollte ich einfach mal so 6 oder 7 Studien nochmal zusammenfassen, was wirklich heilend war und was tatsächlich geholfen hat. Und ja, eine der Studien war so angelegt, dass man untersucht hat, welchen Einfluss die Prognosen des Arztes haben. Und das war tatsächlich immens, wenn der Arzt zu einem Krebskranken sagte, boah, ich gebe dir noch 6 Monate, anstatt andere Ärzte, die gesagt haben, ja, das ist schon gefährlich, aber wir tun das Beste und wir haben hier viele Methoden, die wir ausprobieren können. Der Unterschied in der Heilungsrate war dramatisch. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Ärzte solche Dinge lernen, wie man mit Patienten umgeht. Das spielt eine große Rolle. Dann war auch ausschlaggebend, wer überbringt die Nachricht. Wenn der Pfleger eine kleine Pille gebracht hat und gesagt hat, dein Kopfweh geht weg, oder der Oberarzt hat die gleiche Pille gebracht und hat gesagt, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, dann hat es signifikant schneller funktioniert, wenn der Oberarzt es gebracht hat. Also es kommt auch wirklich darauf an, glaubt man demjenigen, der die Botschaft überbringt. Spielt schon eine große Rolle. Dann wurden Krebskranke untersucht und es wurden Kontrollgruppen gebildet. Und es wurde festgestellt, dass die Kontrollgruppe, die optimistischer in ihrer Einstellung gegenüber der Krankheit war, die also geglaubt hat, dass sie wieder schnell gesund wird, dass diese Gruppe um 40% schnellere Heilung hatte als die andere Gruppe, die eher neutral bis pessimistisch war in ihrer Einstellung. Das heißt für alle, dass es schon ein sehr, sehr großes Gewicht hat, was ich drüber denke, über die Krankheit. Spielt eine große Rolle. Ich komme dann nachher nochmal dazu. Dann gab es die Nonnenstudie, die war auch noch bekannt. Es wurden Nonnen untersucht, auch wieder 2 Kontrollgruppen und es wurde geschaut, wie lange leben die Nonnen. Und bei Nonnen ist das Schöne, man kann Untersuchungen machen unter gleichen Bedingungen. Normalerweise im Leben ist ja jeder... Normalerweise ist ja jeder im Leben an einer anderen Stelle, hat anderes Umfeld, isst andere Dinge. Und bei einer Nonne ist es so, gleiches Essen, gleiche Uhrzeiten, gleiche Bedingungen im Außen, gleiche Menschen im Außen. Und da wurde festgestellt, dass die Nonnen, die vorher eine optimistische Weltanschauung hatten, bis zu 8 Jahre länger gelebt hatten. Also auch das hat belegt, dass eine optimistische Weltanschauung sehr viel zur Heilung beitragen kann oder zur Gesundheit beitragen kann. In weiteren Studien wurde Dankbarkeit untersucht. Das waren depressive Klienten, die in der Psychiatrie waren. Und dort wurden eine normale Gruppe genommen, die normale Behandlung hatte. Und die zweite Gruppe hatte die Aufgabe, abends 5 bis 10 Minuten in ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, für was sie dankbar sind in diesem Moment. Und die Heilungsrate war tatsächlich, also es waren nach 15 Tagen waren 94% der Gruppe, die das Dankbarkeitstagebuch geführt hat, viel, viel besser psychisch aufgestellt als die andere Gruppe, die es nicht gemacht hat, die wahrscheinlich immer nur in ihren Gedanken war, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht es mir geht. Also Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zur Heilung. Dankbarkeit gibt eine ganz andere Energie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, zu überlegen, was ist gut in meinem Leben. Vielleicht kennt ihr, ich weiß nicht genau, wie heißt, Nick Vujicic heißt er, glaube ich. Der ist geboren ohne Arme, ohne Beine. Er hat nur den Rumpf und er hat jahrelang gelitten drunter und ist fast verzweifelt. Und heute ist er auf ganz großen Bühnen und motiviert Kinder und ist richtig happy. Und auch er hatte diese Wandlung erfahren. Ich glaube, er war Christ und er hat dann irgendwann gesagt, ich habe die Wahl, ob ich mich wegen dem, was jetzt ist, bei Gott immer nur beschwere und mich ärgere oder ob ich überlege, für was ich dankbar bin im Leben. Das war seine Aussage und tatsächlich hat sein Leben sich dramatisch geändert, genauso wie in den Studien. Ja. Also Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, um in Heilung zu kommen. Ich habe noch 2, 3 Studien, aber ich glaube, wir gehen zum nächsten Punkt. Meditation ist natürlich noch eine ganz wichtige Sache. Du hattest vorhin mal über Meditation gesprochen. In so vielen Studien wurde bewiesen, dass Meditation das ganze System runterfährt, dass wirklich durch die Art und Weise auch, dass wir eher in den Beobachter gehen, also uns auch indirekt verbinden mit dem, was wir wirklich sind, das, was Bewusstsein, ans Bewusstsein da ist, dass dadurch viel, viel schnellere Heilung passiert und auch das Immunsystem durchgehend stärker ist. Das ist also auch ein ganz wichtiger Heilungsfaktor mit Meditation. Ja. Gibt es Fragen zu den Studien? Dann würde ich sonst zu Selbstheilung kommen. Ja, bei Selbstheilung mache ich gleich mit 3, 4 Studien weiter, weil die essentiell sind, um das zu verstehen, wie dann Heilung geschieht. Eine Studie kennt ihr mit Sicherheit, das ist die Placebo-Studie. Und da wurden einfach Patienten Pillen gereicht, Aspirinpillen. Die einen Pillen erhielten Aspirin und die anderen erhielten ganz normales Kochsalzlösung, was dann einfach gepresst wurde. Und tatsächlich war es so, dass 30% der Klienten, die das Placebo, also die Kochsalzlösung bekommen haben, die Kopfschmerzen nicht mehr hatten, weil sie dachten, das wäre eine Kopfschmerztablette. Das heißt wirklich, der Glaube an das, was gerade passiert, ist essentiell. So wie wir vorhin auch die Arztuntersuchung hatten. Der Glaube, dass der Arzt die Wahrheit spricht, wenn er sagt, dass ich noch 6 Monate lebe, brennt sich sofort ein. Und es gab sogar jetzt neueste Studien, das war komplett verblüffend, dass dem Klienten sogar gesagt wurde, dass er ein Placebo bekommt. Und auch dort gab es eine höhere Rate von Kopfschmerzen, die weg waren. Das hat bis jetzt noch niemand so richtig verstanden, aber es war eine große Studie.
Vielleicht wirkt das Kochsalz für
die. Das Kochsalz ist die Heilung. Das war der Trick. Ja. Und zweite Studie war in Texas und dort hatte man Klienten, die Arthrose hatten und man hat den eine Operation gemacht. Die Klienten waren aber noch bei Bewusstsein. Es war also nur halbseitig narkotisiert. Und die Patienten oder Klienten haben im Monitor gesehen, was hier gerade passiert, wie aufgeschnitten wird, was im Knie passiert. Und das Unglaubliche am Ergebnis war, es gab nicht nur Heilung bei denen, die wirklich aufgeschnitten wurden, sondern es gab eine 50% Kontrollgruppe, die nur im Fernsehen gesehen haben, dass aufgeschnitten wird. Es wurde aber nur ein Schnitt gemacht und das Gerät ging gar nicht rein ins Knie. Es war nur äußerlich der Schnitt. Und das kann jeder nachlesen in der Presse. Hieß Dr. Bruce Mosley in Houston, Texas, hat diese Untersuchung gemacht. Es war ein lauter Aufschrei. 50% derjenigen, die keine Operation hatten, hatten danach kaum mehr Probleme mit Arthrose. Einfach weil sie geglaubt haben, wow, so ein tiefgehender Eingriff, ich muss jetzt gesund sein. Also schon wieder Kraft der Gedanken, die eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite gibt es auch den Nocebo-Effekt. Und der Nocebo-Effekt, zum Beispiel Dr. Bernie Siegel, der das gemacht hat, hatte Chemotherapie verabreicht. Und da gab es natürlich auch Nebenwirkungen. Und bei der Chemotherapie fallen oft Haare aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und tatsächlich hat er auch wieder zwei Untersuchungsgruppen gemacht. Und es gab eine Gruppe, die wieder nur Kochsalzlösung hatte, statt der Chemotherapie. Und bei der Gruppe sind bei 30% der Patienten die Haare ausgefallen, obwohl keine Chemo drin war. Nichts. Wieder die Kraft der Gedanken, der Glaube. Der Glaube ist für die Heilung so wichtig. Oder wenn man denkt an Nebenwirkungen, die ganzen Listen der Nebenwirkungen in Medikamenten, auch da wurde bewiesen, dass 25% der Nebenwirkungen nur wegen des Glaubens kommt. Auch da gab es genügend Untersuchungen drüber. Nur weil ich das lese und glaube, oh Gott, das kann ja kommen, ist tatsächlich eine Nebenwirkung passiert, obwohl das Medikament kein richtiges Medikament war. Letztendlich, was will ich damit sagen? Heilung geschieht außer durch Bewusstsein in unserem Glauben. In dem, was wir wirklich glauben, in Richtung Heilung oder in Richtung Gesundheit. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und wenn das so stimmt, und es gibt genügend Bücher drin, Mind Over Medicine ist zum Beispiel ein Buch, was sehr tief geht. Einige Studien habe ich auch aus dem Buch von Dr. Lisa Ranking. Und wenn das tatsächlich Fakt ist, dann gibt es eben auch solche Dinge, die schneller zur Heilung führen. Wenn wir zum Beispiel Affirmationen machen oder Visualisierung. Und über Heilung, wenn ich über Heilung spreche, dann rede ich hier auf der relativen Ebene über Heilung. Wir haben ja hier auch viel vom Absoluten. Im Absoluten, wenn ich wirklich in Selbstverwirklichung gehe, dann brauche ich keine Heilung, dann gibt es auch keine Krankheit. Aber was ich jetzt in dem ersten Teil des Vortrags benenne, ist hier wirklich in der Dualität, im Relativen. Und da geschieht Heilung einfach durch die Kraft unserer Gedanken. Und wenn ihr möchtet, können wir einfach mal eine kurze Übung machen, um da mal tiefer zu gehen, wie man Selbstheilungskraft anregen kann. Und wenn ihr möchtet, macht ihr einfach mal die Augen zu, weil dann die rechte Gehirnhälfte besser am Arbeiten ist. Könnt ihr einfach mal bei euch in eurem Leben schauen, ob es etwas gibt, was Heilung bedarf. Das kann in der Psyche sein, das kann aber auch körperlich sein. Und ihr sucht euch einfach mal eine Sache raus, wo ihr denkt, da möchte ich jetzt gerne mal dran arbeiten. Und dann könnt ihr im nächsten Moment in eurer Vorstellung in die Zukunft gehen. Es kann in die nahe Zukunft oder in die weite Zukunft gehen. Und ihr stellt euch jetzt einfach vor, wie wäre dieser Moment in der Zukunft, wenn alles geheilt wäre. Wenn die Psyche geheilt wäre oder das Körperteil, das ihr euch ausgesucht habt, wie wäre euer Leben, wenn Heilung schon da wäre. Und je plastischer ihr euch das vorstellt, desto besser. Wenn ihr also Knieprobleme habt, könnt ihr euch einfach vorstellen, wie ihr Kniebeugen macht oder wie ihr sprintet. Wenn ein Thema in der Psyche Heilung bedarf, dann stellt ihr euch eine Situation vor, in der ihr komplett anders reagiert, als ihr bis jetzt reagiert habt. Ihr geht tatsächlich ganz tief in die Vorstellung rein und macht das Bild sehr reell. Das heißt, ihr schaut euch um, wie ist das Umfeld? Gibt es andere Menschen in eurer Nähe? Wie sind die Gerüche? Farben? Und vor allem, wie fühlt ihr euch in dem Moment, wenn alles gesund ist? Wie fühlt ihr euch, wenn Heilung da ist? Was ist das für ein Gefühl? Und ihr könnt komplett in dieses Gefühl eintauchen. Wie wenn Heilung schon geschehen ist. Und könnt auch langsam die Augen wieder aufmachen. Ja, das war nur recht kurz. Die Übung ist normalerweise schon 3-4 Minuten länger. Aber einfach damit ihr ein Gefühl bekommt, wie eine Übung oder Affirmation oder Visualisierung geschehen kann, um sofort Auswirkungen zu haben auf euren eigenen Körper. Durch die Kraft der Visualisierung, die Kraft der Gedanken, was wir vorhin ja gesehen haben an den Studien, die unglaublich tief wirkt, funktioniert auch das. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr eine Kochsalzlösung als Aspirin nehmt und 30% davon kein Kopfweh mehr haben, dann funktionieren solche Übungen in der Regel auch sehr tiefgehend. Auch im Positiven. Ja. Also das wäre jetzt das Beispiel einer Übung. Ja.
Also ich kann es nur bestätigen, weil ich habe die Niedrigen. Ja. Und sehr hohen Ton halten. Und weil ich das richtig reingegangen, ist dieser hohe Falten runter und das innen.
Immer noch unten, ja. Ja, also sie sagte, dass sie Tinnitus hat und der Ton, der vorher da war, ist jetzt nach der Übung immer noch unten. Und ja, ich kann das nur bestätigen, aus so vielen Erfahrungen, die ich auch gehört habe, es ist so tiefgehend, wie man selbst in Heilung gehen kann. Weil der Verstand hat enormen Einfluss, wenn ihr auch nur mal eine Zitrone nehmt, gibt es ja auch das schöne Beispiel, wenn man sich eine Minute lang eine Zitrone vorstellt, wie sie riecht, wie sie schmeckt, dann ist automatisch der Speichelfluss da, man kann es nicht verhindern. Bitte? Dauert keine Minute. Es geht sogar bei den meisten in wenigen Sekunden. Ja. Es ist die Vorstellung und diese bewirkt sofort eine Auswirkung im Körper. Mind over matter, mind over medicine. Ja. Also die Kraft der Gedanken ist enorm an der Stelle. Gibt es noch eine Frage zur Visualisierung oder zu dem, was wir bis jetzt besprochen hatten?
Für mich ist auch relevant, dass das Gefühl damit dazu kommt. Dass wir das jetzt mit einem positiven Gefühl machen.
Ja. Ja.
Ich bin mit Affirmationen ein bisschen kritisch, was zum Beispiel Selbstliebe.
Ja.
Zum Beispiel Hass empfinde, aber mich nicht toll finde oder so annehme und mir dann sage, ich liebe mich, aber das Gefühl negativ belegt ist, dann liebe ich mich ja an.
Ja.
Also irgendein Teil in mir kann das nicht wahr empfinden.
Genau.
Dieses Gefühl dazu, in dieses positive Wahrnehmen, ist das jetzt, was ich
verankern will. Genau, hast du vollkommen recht. Es gibt jetzt außerdem, wir visualisieren natürlich noch zig andere Methoden der Heilung. Einige wichtige, die ich vielleicht noch nenne dazu, ist zum einen Arbeit mit den inneren Glaubenssätzen, weil wir hatten ja vorhin die Hauptursache Stress. Stress ist die Hauptursache der Krankheiten. Also wie kann ich mit Stress umgehen? Indem ich meine Glaubenssätze, die ich aus der Kindheit mitgebracht habe, bearbeite. Und wenn die Glaubenssätze sind, ich bin nicht gut genug oder ich kann es nicht oder ich schaffe es nicht, dann bewirkt das in fast allen Situationen Stress, weil ich denke, oh, das kriege ich nicht hin oder ich schaffe es nicht. Also das ist der interne Stress, der durch die Gedanken kommt, der aber auch wieder in der Kindheit ausgelöst wurde. Und wenn ich dann natürlich denke, ich bin Superman oder Supergirl und tolles Leben und ich schaffe alles und wunderbar, dann wirkt das nur so lange, wenn mein Unterbewusstsein auch dran glaubt. Aber wenn mein Unterbewusstsein ständig wieder dagegen schießt und sagt, nee, du bist doch nicht gut genug, was erzählst du da für Mist? Du bist nicht Superman und alles klappt. Dann funktioniert es nicht. Und deshalb muss man auf die tiefere Ebene gehen, wenn man mit Glaubenssätzen arbeitet und wirklich schauen, woher kommt der Glaubenssatz und ist der überhaupt noch der Wahrheit entsprechend? Und der Hauptglaubenssatz, den ich in meiner Coaching-Arbeit immer wieder höre, ist, ich bin nicht gut genug. Das ist tatsächlich der am meisten rauskommt. Und fast jeder Mensch hat den Glaubenssatz. Auf verschiedenen Ebenen der Ausprägung. Aber fast jeder hat irgendwann in der Kindheit schon gesagt bekommen, du schaffst es nicht, du bist nicht gut genug oder du kannst es nicht, du bist nicht okay, wie du bist. Und dieser Satz zieht uns immer wieder runter und bringt uns in Stress. Die meisten Unternehmenschefs, die ich betreue, haben den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und deshalb sind sie so im Performance-Wahn und müssen der Welt zeigen, wie gut sie sind, damit sie beweisen, dass der Satz nicht stimmt, den sie vielleicht von ihrem kritischen Vater mitbekommen haben. Und da gilt es als erstes zu schauen, Reality-Check, stimmt das überhaupt? Ich bin nicht gut genug. Oder ist es nur in der Kindheit vielleicht so durch zwei Sätze mal ausgelöst worden? Meistens merkt man, es stimmt nicht. Man hat doch viele Sachen im Leben gut gemacht. Also von daher ist diese Glaubenssatzarbeit essentiell. Und natürlich, wenn ich visualisiere, nicht nur in Gedanken vorstellen, dass ich geheilt bin, sondern auch fühlen. Wie ist es, wenn ich geheilt bin? Und viele haben schon mal Momente gehabt, wo sie gesund waren. Deshalb kann man sich da gut mit verbinden an der Stelle. Also Glaubenssatzarbeit, ein Weg zur Heilung. Ein weiterer Weg zur Heilung, ich komme immer wieder zum Thema Stress zurück. Was löst noch Stress aus? Stress löst aus, was wir erlebt haben in unseren ersten Lebensjahren. Und da sind Trigger entstanden durch Bindungen, die wir hatten oder eben auch nicht hatten. Trigger wie zum Beispiel, dass unser Vater uns immer kritisiert hat. Und dann werde ich im Leben immer wieder getriggert, wenn jemand dominanter ist oder lauter ist oder kritisch ist. Und das bringt meinen Körper sofort in Stress, weil der Körper wieder in der Gefahr sieht. Von daher sind auch Arbeit am Inner Child, also in der Kindheit, oder auch im Hier und Jetzt, wenn man direkt mit Triggerpunkten arbeitet, auch essentiell, um weniger Stress im Leben zu haben, um mehr Heilung zu haben, damit das Immunsystem besser läuft. Auch eine Möglichkeit. Und wir haben ja hier als Name in dieser Lounge Heilung durch Selbsterforschung. Und auch wenn ich gesagt habe, wenn man verankert ist in seiner wahren Natur, in dem, was man ist, dass da keine Heilung nötig ist, weil es da auch keine Krankheit gibt, weil da alles okay ist, wie es ist, ist es eine Ebene vorher doch schon so, dass in dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache in Richtung Selbsterforschung, wenn ich wirklich immer wieder schaue, was bin ich, wer bin ich, in diese Techniken unter Umständen auch reinkomme, in dem Moment, wenn ich verbunden bin mit meiner wahren Natur, gibt es auch kaum Stress im System. Also deshalb Heilung durch Selbsterforschung ist der Königsweg, weil zum einen hört Leiden auf und zum zweiten ist der ganze Organismus stärker, das Immunsystem ist viel präsenter. Und ja, deshalb ist das der für mich der direkteste Weg. Wenn man wirklich schaut, was bin ich, wer bin ich, was ist meine wahre Natur. Ja, und es gibt viele ähnliche Methoden, die in diese Richtung gehen, aber es geht tatsächlich darum, immer mehr in seinen inneren Frieden zu kommen, in seine Mitte zu kommen. Und dadurch stärkt sich das Immunsystem, dadurch wird der Heileffekt viel, viel größer werden. Ja.
Geht es dann letztendlich darum, den Parasympathikus zu stärken? Ne?
Genau, das ist der Punkt. Heilung geschieht in dem Moment, jetzt außer Acht gelassen, was ich eben über das Absolute erzählt habe oder über die Selbsterforschung erzählt habe. Heilung geschieht, wenn der Sympathikus, der ja diese Hormone in den Körper ausschüttet, Adrenalin, Cortisol, wenn dieser Sympathikus gekontert wird durch den Gegenspieler. Wir haben den Sympathikus und wir haben den Parasympathikus im Nervensystem. Und der Sympathikus, hatten wir vorhin gesehen, schüttet eben Adrenalin, Cortisol aus, Immunsystem schaltet ab. Heilung geschieht natürlich im nächsten Moment dann, wenn der Parasympathikus, der Gegenspieler, aktiviert ist. Entweder oder. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Entspannung bringt Heilung. Automatisiert, weil der Stress wegfällt. Der Stress, der bewiesenermaßen auch die Krankheiten auslöst. Und wer kennt Dinge, die den Parasympathikus aktivieren? Vielleicht einfach mal Beispiele.
Kreativität,
ja.
Echte Verbindung mit anderen Menschen.
Verbindung, Bindung bringt Sicherheit und damit Parasympathikus. Wer hat weitere Ideen?
Weite und Geruch.
Ja, auch.
Atmen.
Atmen ist ein ganz schnelles Mittel, um runterzukommen. Ja. Weil wenn der Organismus aktiviert ist, dann sind wir in einem flachen Atem. Und in dem Moment, wenn wir anfangen, tief in den Bauch zu atmen, zieht das System sehr schnell nach, Parasympathikus wird aktiviert und dadurch weniger Adrenalin, weniger Cortisol, Immunsystem ist schneller wieder am Arbeiten. Atemtechniken sind sehr gut. Ja. Wer kennt weitere Punkte?
Tanzen.
Tanzen. Ja, letztendlich alles, was ins Hier und Jetzt bringt. Alles, was hier und jetzt da ist. Wenn der Verstand aufhört, und das ist der Schlüssel, Leiden wird nur durch den Verstand kreiert. Ich habe da die schöne Geschichte mit Buddha. Buddha sagte, wir werden immer von zwei Pfeilen getroffen. Der erste Pfeil ist der Pfeil des Lebens. Etwas passiert uns und bereitet uns Schmerz. Jemand tritt uns auf den Fuß oder jemand stirbt oder jemand verlässt uns und natürlich ist es schmerzhaft für jeden. Aber Leiden entsteht nur, wenn wir vom zweiten Pfeil getroffen werden. Und der zweite Pfeil ist der Pfeil, den wir selbst auf uns schießen. Und das ist der Verstand, der die Situation bewertet. In dem Moment, wo wir bewerten, kommt sofort Leiden ins Spiel. Und das Leiden kann jahrelang dauern. Der Verstand ist das, was tatsächlich eine Situation oder ein negatives Gefühl länger aufrechterhält. Normalerweise ist ein Gefühl 1 bis 2 Minuten da, nicht länger. Die Gefühle kommen und Gefühle gehen auch schnell wieder. In dem Moment, wo mein Verstand aber sagt, dass es nicht hätte sein dürfen, warum hat er nicht aufgepasst, als er mir auf den Fuß getreten ist, oder was habe ich schlecht gemacht, dass ich jetzt verlassen werde, diese Bewertung hält Leiden im System. Und von daher ist alles, was den Verstand beruhigt, ist der schnelle Weg, der direkte Weg der Heilung. In dem Moment geht es auch gar nicht um Stress senken, sondern da geht es wirklich End of Suffering, was auch Buddha zum Beispiel gesagt hat, was das Ziel ist im Leben. End of Suffering. Ende des Leidens. Und das geschieht dann, wenn ich präsent bin, im Hier und Jetzt und nicht immer wieder in den Verstand gehe zum Bewerten. Und wenn ich im Hier und Jetzt bin, ist alles in Ordnung. Es gibt kein Problem. Ihr könnt es mal beobachten, wenn tatsächlich ein Problem da ist, eine Methode zu machen, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Meditation oder was anderes. Im Hier und Jetzt gibt es kein Problem. Es löst sich auf. Und deshalb sind alle diese Methoden, die ins Hier und Jetzt bringen, Kreativität und Tanzen und Atemtechnik und Meditation, zum einen gut für End of Suffering, um das Leiden zu beenden und zum anderen auch, um das Immunsystem zu stärken und schneller in die Heilung zu kommen. Also Hier und Jetzt ist entscheidend. Natur, Spaziergänge, hier und jetzt. Hobbys, die Spaß machen, hier und jetzt. Man vergisst die Zeit, man vergisst die Dinge im Außen. Ja.
Und wie ist es mit Schlafen? Weil da bin ich ja nicht
hier und jetzt. Schlafen ist genauso entspannend. Ja. Es geht hier um den Entspannungsimpuls. Ja. Gehört also absolut dazu. Wenn ich mich hinlege, bin ich auch im Hier und Jetzt, weil mein Verstand nicht woanders ist. Das, was ich bin, ist immer präsent, auch wenn ich schlafe. Ganz unabhängig davon. Ja, dann vielleicht eine weitere Methode, das ist, wollte ich euch auch noch ein bisschen drüber erzählen, das ist das energetische Heilen. Weil es auch eine sehr schnelle Methode sein kann. Vielleicht mal kurz die Hand heben. Wer hat schon Erfahrung mit energetischem Heilen? Einfach, dass ich mal sehe, wow, jetzt bin ich aber überrascht. Ja. Das sind ja wirklich die meisten hier. Ja. Okay. Ja, beim energetischen Heilen gibt es auch unglaublich viele Studien. Jemand hat sich die Mühe gemacht, 200 Studien zusammenzufassen, die alle über energetisches Heilen gingen oder Geistheilung. Es gibt ja so viele Namen drüber, Reiki oder Therapeutic Touch oder Gebetsheilung oder Aufsprechen oder Geistheilung, Quantenheilung. Letztendlich ist es immer was Ähnliches, was passiert. Aber diese Studien wurden zusammengefasst und es kam heraus, dass zwischen 5% und 16%, je nach Studie, Heilung passiert ist. Und das bei Heilern, die zum einen gab es Heiler, die bestimmt sehr gut gewirkt haben, andere, die eher laienhaft gewirkt haben, im Durchschnitt 5-16%, je nach Studie, Heilung mit dem, was der Klient eben kam. Bei 2/3 hat das Symptom deutlich nachgelassen. Also es war nicht nur so ein bisschen, sondern hat deutlich nachgelassen. Also nicht nur nach einer Heilung, oft waren es 3-4 Heilungen in Folge. Hat also sehr hohe Auswirkungen gehabt. Und 95% hatten eine Verbesserung des Allgemeinbefindens. Weil bei der Heilung ja nicht immer nur die eine Stelle geheilt wird, sondern man kann nicht bestimmen, wie die Selbstheilungsenergie läuft. Es geschieht einfach. Und dann kann auch die Psyche oft besser werden. Also 95% hatten Besserung im Allgemeinbefinden. Dann gab es auch viele Heilungen, weil wenn man glaubt, ja, wie kann sowas funktionieren? Also ich mache 90% meiner Heilung über die Ferne. Und das ist erstmal unglaublich, wie sowas passiert. Aber auch da gab es genügend Studien. Eins zum Beispiel mit einem Frankfurter Heiler, der in Japan war, 15.000 Kilometer entfernt vom Institut für Gehirnforschung in Stuttgart. Und dann hatte der Patient oder Klient ein EKG mit so einer Kopfmütze auf. Und tatsächlich in dem Moment, wo der Heiler begonnen hat zu heilen, hat das EEG oder EKG anders ausgeschlagen. Man konnte wirklich den Zusammenhang sehen, Beginn der Heilung zu dem Effekt im Kopf. Und die ähnlichen Experimente wurden auch in St. Petersburg gemacht, dass man Reagenzgläser hatte und der Heiler, immer noch in Japan, hat sich dort auf die Flüssigkeit ganz genau konzentriert und sofort hat man gemessen, dass sich in der Flüssigkeit was ändert, im Energiespektrum. Es gibt also tatsächlich die Möglichkeit, über die Ferne hinweg zu heilen. Und ich kann es auch nur bestätigen mit so vielen Dingen, die mit meinen Erfahrungen passiert sind. Es ist überhaupt kein Unterschied, ob ich die Hand direkt auflege oder ob ich über die Ferne heile. Ob ich mir nur das Bild anschaue und mir vorstelle, dass der andere da ist. Die Wissenschaft hat es noch nicht bewiesen. Es gibt Ansätze im Bereich Quantenphysik, die sagen, ja, auf Quantenebene sind die Gesetzmäßigkeiten anders, spielt bestimmt irgendwo eine Rolle, aber so richtig 100% bewiesen hat es niemand. Aber wenn wir uns nur mal vorstellen, wie wir aufgebaut sind als Körper, dann ist es ja so, dass wir glauben, wir sind Materie und das ist fest. Aber wenn wir mit dem Mikroskop genauer schauen, dann löst sich das langsam auf, dann kommen Moleküle, dann kommen Elektronen, dann kommen weitere Quantenteilchen, die noch kleiner sind. Aber das Modell, was sich die meisten noch erinnern vom Physikunterricht, ist, dass wir einen Atomkern haben. In jedem einzelnen Atom gibt es einen Kern und es gibt Elektronen, die außen rumfliegen. Und unser Körper besteht nur aus, ich weiß nicht wie viel, das sagen wir mal eine Milliarde, dieser kleinsten Teilchen, die einfach nur in Bindung sind. Nichts anderes. Das ist alles, was man in der Wissenschaft, in der Physik bis jetzt bewiesen hat. Aber die Physik hat nur den Bereich gemessen, es geht gar nicht anders, hat nur den Bereich gemessen, der auch im Mikroskop irgendwo sichtbar ist. Das heißt, der Atomkern und die Elektronen. Jetzt besteht aber ein Atom nur zu 0,00001% aus diesen Teilchen, aus Protonen, Neutronen, Elektronen. Und 99,99999% ist Leere, ist nichts. In diesem Atom ist nichts, was wir jemals messen konnten. Aber unsere Physik beruft sich darauf, Recht zu haben, weil sie 0,00001% messen kann. Das ist aber in der Realität nicht so. Also die Ansätze gehen eher dazu, dass wir alle verbunden sind durch genau dieses Feld, durch dieses Nichts, durch dieses Vakuum, weil wenn dieses Vakuum in einem Elektron ist, dann ist es auch im nächsten und es ist natürlich in Verbindung. Es ist das Gleiche, wie wenn ich hier die Tür aufhabe. Dann sind es zwar zwei verschiedene Räume, aber die sind alle verbunden. Die Luft ist überall. Der Äther oder wie auch immer man es nennt, ist überall. Und deshalb sind wir auch überall verbunden, weil es einfach auch beweisbar ist. Und auf der anderen Seite ist, wenn wir eine Stufe tiefer gehen, sind wir sowieso alle das gleiche Bewusstsein. Wir sind ein Bewusstsein, was sich einfach erlebt durch verschiedene Körper. Wir sind alle eins. Das gleiche Bewusstsein, das Absolute, was sich einfach, was absolut in Stille ist, hat irgendwann ging es los, dass sich das Absolute, das Göttliche, das Universelle manifestiert, hier immer tiefer in den Schwingungen, in einer Inkarnation oder in Materie. Aber alles ist das Gleiche, alles ist das eine Bewusstsein, was sich hier durch verschiedene Körper wahrnimmt, durch Körper-Geist-Mechanismen. Das gleiche Bewusstsein nimmt die Welt durch mich jetzt wahr, wie durch der Versetung. Dahinter ist das gleiche Bewusstsein, wir sind nicht getrennt. Und von daher ist allein sowieso alles schon verbunden auf der Ebene, weil wir eh alle ein Bewusstsein sind. Und da braucht es keine Trennung. Da ist egal, ob jemand 15.000 Kilometer weiter ist oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Ja. Ja, und Heilung? Wie geschieht Heilung? Ich kann nur sagen, wie es bei mir abläuft. Also ich bin einfach verbunden mit dem, was ich wirklich bin. Und in dem Moment sehe ich dann ein Bild des Klienten und dann gebe ich einen kleinen Impuls und stelle mir vor, dass der Klient gesund ist. Die ähnliche Übung, wie wir es vorhin gemacht haben. Visualisieren oder vorstellen. Dann sehe ich ihn eben komplett in seiner Blaupause, wie er hier sowieso auch inkarniert ist, in Gesundheit. Und dann kann alles passieren, aber es gibt bei Heilung nie eine Garantie. Man weiß nicht, was passiert. Auf jeden Fall wird die Selbstheilungskraft angeregt, aber ob dann an der Psyche was sich ändert oder an der Stelle, auf die sich der Klient vielleicht konzentriert, das kann man nicht garantieren. Das ist nicht, weil, wer macht das? Ich mache es nicht als Heiler. Ich dachte immer, ich schätze schöne Techniken. Ich habe natürlich Techniken gelernt mit Handauflegen und klar, wir sind ein Energiesystem und die Energie läuft durch uns und wir haben Chakren und da habe ich die Hand dann aufgelegt, damit diese Energiezentren wieder aufgehen. Ja, das ist alles schön, aber letztendlich gab es zwei Situationen, die mich da eines Besseren belehrt haben. Und das eine war, dass ich einen Klienten hatte, der schon älter war, der ein Meniskusproblem hatte. Und ich war mit ihm beim Abendessen und wir haben dann ausgemacht, wir machen Heilung. Und dann ist er nach Hause gefahren und 3 Stunden später ruft er mich an und sagt, hallo, ich bin fix und fertig. Ich konnte seit einem Jahr, war es glaube ich, nicht mehr die Treppe in den 3. Stock hochlaufen, ohne große Schmerzen zu haben. Es ging nicht. Und heute war es erst einmal schmerzfrei. Und dann habe ich gesagt, freut mich total. Aber ich habe gar nicht begonnen mit der Heilung. Ich habe nicht begonnen. Normal mache ich eine Uhrzeit aus. Aber ich wollte am nächsten Tag beginnen. Und da habe ich gemerkt, ups, was war mit meiner großen Technik, die ich dann hatte? Komisch. Und das Zweite ist passiert mit jemandem, den ich auch gut kenne. Wir hatten eine persönliche Heilung und da hat er sehr, sehr große Resonanz gehabt. Und Energie ist geflossen und er war, wow, ganz begeistert. Und dann habe ich später eine Fernheilung mit ihm ausgemacht und normalerweise stelle ich mir immer den Wecker. Und in dem Moment ist so viel gerade von außen als Beschäftigung gewesen, dass ich tatsächlich das Klingeln verschwitzt habe. Ich habe auf Stopp gedrückt und habe vergessen, dass ich jetzt die Heilung machen muss. Und dann ruft er mich später an, hat mir WhatsApp geschrieben, hat gemeint, boah, es war so toll, es war genauso toll, wie als wir uns persönlich getroffen haben. Und das war genau so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, irgendwas stimmt hier nicht. Zum einen, mein ganzer Stolz war mit einem Schlag zerschmettert, weil vorher war ich irgendwann stolz, wow, ich bin der Heiler und tolle Techniken, was da passiert, unglaublich. Und in dem Moment war klar, wow, ich bin nicht der Heiler. ich bin tatsächlich nicht der Heiler. Und jetzt läuft die Heilung viel einfacher, weil ich weiß, dass ich nicht der Heiler bin. Ich habe gar keinen Stress mehr, dass der andere gesund wird oder nicht. Ich bin nur da als Kanal und es läuft. Oder nicht? Aber es gibt keinen Stress mehr, weil klar ist, das, was ich wirklich bin, macht die Heilung. Das Bewusstsein, in dem ich einfach bin, das ist Heilung. Nichts anderes. Die Technik ist Beibrot und ist vielleicht Placebo, weil der andere denkt, wow, da wird es warm und meine Hände sind drauf.
Das, was er braucht für sich.
Das, was er braucht.
Sehen, alles klar, da tut
jemand. Genau. 100%. Wie wir es vorhin in der Studie gesehen haben. Wenn ich dann vielleicht noch mit der Trommel außen rum renne, vielleicht hat es noch mehr Wirkung. Ja. Das hat tatsächlich Wirkung als Placebo. Aber was am Ende die Heilung war, ist was ganz anderes. Ist das, was tatsächlich, was wir sind, was immer da ist. Und je mehr ich in meiner Liebe und in meiner Präsenz bin, desto schneller kann die Heilung geschehen. Es kann so schnell gehen. Das habe ich schon oft gehabt. Aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Und das ist der Punkt. Wir können nur unser Bestes geben, haben aber keine Kontrolle, ob die Heilung wirklich kommt. Das habe ich auch gelernt. Und von daher ist es einfach so, das Leben einfach spielerisch zu nehmen. Auch die Heilung spielerisch zu nehmen. Okay, hat nicht funktioniert, jetzt probieren wir was anderes. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Methode oder machen gar nichts mehr. Oder sind einfach ganz entspannt. Alles okay, was wir tun. Die Kunst ist no attachment to the outcome. Keine Anhaftung als Ergebnis. Alles spielerisch machen, das heißt, ich tue alles, als ob ich den freien Willen hätte, als ob ich die Kontrolle hätte. Ich mache ähnliche Dinge wie vorher. Also da ändert sich nicht viel im Leben. Aber was wegfällt, ist die Anhaftung ans Ergebnis. Die Anhaftung, dass etwas sich ändern muss im Leben oder anders sein soll. Es läuft alles auf einer ganz spielerischen Ebene. Die Dinge werden gemacht, werden getan, als ob ein freier Wille da wäre mit dem Wissen, I'm not the doer, ich bin nicht der Handelnde. Das Leben geschieht durch mich. Und das ist eine wirkliche Erlösung im Leben. Wirklich kein Leiden mehr, wenn man so aufs Leben schauen kann. Darum geht es eigentlich, das Leben um hier und jetzt zu nehmen, wie es ist. Und jeder kann Dinge tun und machen, um irgendwo hinzukommen, Techniken anwenden. Aber in dem Moment, wo ich eine Erwartung habe, dass es mich irgendwo hinbringen muss, habe ich schon wieder Leid. Es ist schon wieder Stress im System. Es waren noch Fragen. Ich muss mal kurz schauen. Vielleicht ein oder zwei Fragen. Der Vasetel, du hebst an die Hand, wenn es Ende ist. Irgendjemand hatte noch eine Frage? Ich weiß gar nicht.
Ja? Es gibt verschiedene Methoden, um alles zu verarbeiten. Du kannst ja wahrscheinlich, wenn du mit der inneren Kind oder so arbeitest, oder wenn du mit dem Traumata in der Kindheit, kannst du ja nicht so viel. Da reicht ja nicht.
Ach, das spielt keine Rolle. Spielt sogar keine Rolle, ob ich ein Bild habe oder nur den Namen habe. Also manche Heiler arbeiten nur mit dem Namen.
Also das heißt, du brauchst die Person in keinem Fall?
Nee, du brauchst die Person nicht. Ich habe auch Bilder bekommen von Kindern zum Beispiel, die gar nicht wussten. Also das ist auch zum Thema Glaube, nochmal interessant. Viele sagen ja, wenn ich daran glaube, funktioniert es. Das ist ein Aspekt, das kann sein, so wie wir es vorhin besprochen haben. Visualisieren kann sein. Aber auch wenn ich nicht dran glaube, funktioniert es. Habe ich ja genügend Beispiele. Epilepsie mit einem Hund. Der Hund hat nicht dran geglaubt, dass ich ihn heile. Der war irgendwo weit weg und ich habe nur das Bild gehabt. Epilepsie war. Also der Glaube spielt auch keine Rolle. Auch ein Baby, was Heilung erfahren hat, hat auch nicht geglaubt, was ich da mache. Es wusste gar nicht, dass ich Heilung mache. Und trotzdem ist eine schwere Krankheit weggegangen. Mit Arztbericht vorher, Arztbericht nachher. Es ist passiert. Glaube ist nicht zu 100% wichtig. Es kann helfen auf einer gewissen Ebene, aber es ist nicht essentiell. Mhm.
Du bist dann nur Kanal, die sozusagen.
Ich bin nur Kanal, weil diese Persönlichkeit gibt es in Realität sowieso nicht. Und deshalb ist einfach nur Kanal da und Präsenz und dann passiert, was passieren soll.
Heiler die Krankheiten oder negativen Energien aufnimmt. Mhm. Und dann heißt es immer, ich mag das Konzept von dem schützen dürfen nicht.
Ja.
Weil dann nichts fließen kann zwischen mir und meinem Kind. Ja.
Genau.
Aber ich habe dann immer wieder das Phänomen, ich habe die Ohrenprobleme, das habe ich mit denen, die haben Ohrenprobleme, halbe Stunde später kam das erste Mal, wenn die dann nach der Ohr gehen. Also habe ich was aufgenommen.
In dem Moment schon, ja. Weil wir sind immer als, auch als Heiler in Resonanz mit der anderen Person. Und wie du sagst, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man müsste sich schützen, dann ist auch unterbewusst irgendwo eine Angst da, die jeder Mensch natürlich auch hat. Und dann kann man schnell in Resonanz kommen mit Themen, die der Klient hat. Und das ist alles im Unterbewusstsein. Man bekommt es offen gar nicht mit. Aber wenn ich theoretisch als Heiler bin ich 100% geschützt, wenn ich meine Kindheit aufgearbeitet habe, wenn ich meine Themen aufgearbeitet habe, wenn ich meine Glaubenssätze aufgearbeitet habe. Dann gibt es keine Angst. Dann gibt es auch keine Resonanz, die negativ ist zu anderen Menschen. Selbst wenn der in Wut kommt, dann gibt es keine negative Resonanz, die mich selbst wieder runterziehen kann. Das heißt, es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus gut, wenn der Heiler seine Themen auch immer wieder anschaut und bearbeitet. Und dann ist er automatisch geschützt. Dann gibt es keinen Triggerpunkt im Außen mehr. Okay. Die letzte ganz kurze Frage. Dann.
Ganz so kurz. Ich habe noch ein Problem mit dem letzten Satz, nur weil ich schon für die Aufgaben.
Ja.
Das macht mich ja frei von jeglichem Ehrgeiz, so im beruflichen Leben.
Genau.
Wie gehe ich aber damit um, Problematik heilen? Dann habe ich auch eine Erwartungshaltung, dass ich geheilt werde. Das ist so schön.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist tatsächlich so, no attachment to the outcome heißt nicht, ich lege mich jetzt auf die Couch und gucke nur noch RTL 2 oder sowas, weil ich kann ja eh nichts tun, habe eh keine Erwartung, was hier kommt, sondern das heißt einfach, ich nehme an, was gerade hochkommt. Und wir sind alle irgendwie in Persönlichkeitsstrukturen. Und wer vorher, vor diesem no attachment to the outcome, in einer Persönlichkeitsstruktur ist, dass man gerne aktiv ist und Dinge tut und anschaut, der wird es auch danach sein. Durch die Konditionierung wird sich da nicht viel ändern. Wir haben heute Abend noch Enneagramm. Das ist eine ganz tolle Sache, wo man seine Persönlichkeitsstruktur einfach mal anschaut und sieht, wie man im Leben einfach auch funktioniert. Und diese Persönlichkeitsstruktur ändert sich nicht im Laufe des Lebens, die Grundstruktur. Und die wird mich weiter agieren lassen. Wenn ich vorher schon faul war, werde ich danach auch faul sein. Wenn ich vorher aktiv bin, bin ich auch danach aktiv, obwohl ich weiß, dass ich nichts erreichen kann. Das Leben geschieht weiter durch mich, nur dass es jetzt viel lockerer ist und ich keine Erwartungen habe. Und trotzdem würde ich mich dann, je nachdem, wie meine Persönlichkeitsstruktur ist, noch um Heilung kümmern. Oder den Heiler oder eine nächste Methode verwenden, weil es in mir sowieso schon so angelegt ist. Nur die Erwartung ändert sich, die innere Haltung. Das ist alles, was ich ändere. Aber sonst funktioniert es weiter. Keine Angst. Okay, also vielen, vielen Dank auch für die tollen Fragen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen One-Spirit-Kongress. Danke euch.